alle Zettel mitbekommen. Und diese Zettel, wir haben das gestern schon so praktiziert, während Fragen auftauchen oder sowieso schon Fragen sind zu diesem Thema, das jetzt in dieser Stunde gebracht wird, schreibt die gerne auf. Die werden nachher eingesammelt und öffentlich dann gelesen. Noch ein Tipp nachher, wenn wir zur Debatte rübergehen oder zu diesem Teil, dann bitte Hand heben mit den Zetteln, dann wissen die Ordner auch, wo die zu holen sind. Jetzt bitte ich Michael Kotsch, herzliche Einladung, ich bitte dich hinter das Mikrofon. Es geht jetzt um die Postmodernität und die Religionen.
Ich möchte mit euch zu Anfang einen Bibeltext lesen und sofern ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, und zwar aus der Apostelgeschichte. Also wie wahrscheinlich allen bekannt sein wird, die Bibel ist ja aufgeteilt in das Alte und Neue Testament. Im Alten Testament geht es primär um die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel und im Neuen Testament geht es um das Auftreten von Jesus Christus und der Entstehung der ersten Gemeinde. Die Apostelgeschichte widmet sich diesem Thema. Da ist in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte geht es insbesondere um Petrus, beziehungsweise das ist die zentrale Person, einer der Jünger Jesu. Und in der zweiten Teil der Apostelgeschichte, da geht es dann um die Missionsreisen des Paulus. Und ich möchte einen Abschnitt lesen aus diesen Missionsreisen des Paulus aus der Apostelgeschichte 17. Paulus ist zu diesem Zeitpunkt gerade in Griechenland unterwegs. Er hat gepredigt in Thessalonich, er war dann in Beröa gewesen und kommt nach Athen. Athen, heute die Hauptstadt Griechenlands, damals auch eine der wichtigsten Städte des Landes. In Athen ist er ganz alleine. Wir lesen das in den Versen vorher, dass seine anderen Begleiter erst einmal noch in Beröa zurückgeblieben waren. Wir lesen Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigt ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren und deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung der Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nämlich nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben im Odem gegeben hat und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat ihnen im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von dem göttlichen Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei mit Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysios, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Das ist der Besuch von Paulus in Athen, 2000 Jahre her. Schon damals war Athen Jahrhunderte alt und bekannt. Das heißt, wir haben ja schon eine lange Geschichte in Athen. Da waren Sokrates und Aristoteles die großen Philosophen der Antike. Man beherrschte den größten Teil Griechenlands und im ganzen Römischen Reich bildeten sich die Athener ein, die klügsten und philosophischsten und religiösesten Menschen zu sein. Und Athen, bis heute ja eine ganz wichtige Stadt, liegt direkt am Mittelmeer. Im Hintergrund sind dann die kahlen Berge Griechenlands, da ist es meistens relativ trocken. Bis heute kann man diesen Areopag besichtigen, von dem hier die Rede ist. Wer nach Griechenland kommt, der liegt dann auf einem kleinen Hügel, das eigentliche Stadtzentrum. Und da waren alle diese Altäre aufgebaut. Und da kamen die Athener jeden Tag zusammen, um intensiv über Philosophie und Religion zu debattieren. Und diese Athener reagierten damals eigentlich genauso wie der postmoderne Mensch heute. Denn das, was wir sehen, ist, da ist nicht nur ein Gott, der verehrt worden ist, sondern es gab ganz verschiedene Tempel, ganz verschiedene Altäre und damit sie bloß keinen auslassen, hatten sie sogar noch ein Altar für den unbekannten Gott. Denn möglicherweise übersieht man ja sonst einen und dann kann man eben da beten. Also das waren eigentlich sehr pluralistisch orientierte Menschen. Hier ging es nicht darum, dass es nur eine Wahrheit gibt, sondern jeder sucht sich die Wahrheit aus, die er gerne haben will. Und der eine betet halt zu diesem Gott und der andere betet zu diesem Gott. Und das waren nicht nur griechische Gottheiten. Wir wissen, dass damals in Griechenland orientalische Mysterienkulte verbreitet worden sind. Römische Gottheiten angebetet worden sind. Ägyptische Gottheiten angebetet worden sind. Im besten Sinne postmodern. Obwohl sie lange vor der Moderne gelebt haben. Aber da merken wir, wie die Bibel uns schon sagt, es gibt eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Viele Bewegungen und Überzeugungen kamen immer schon einmal wieder. Und so kommt Paulus hierhin und im wahrsten Sinne des Wortes ist er in dieser riesigen Stadt der einzige Christ. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal so gefühlt habt. Diejenigen, die in einer der Kolonien aufwachsen, wahrscheinlich nicht. Ihr geht dann eher davon aus, alle ringsherum sind Christen. In mancher Stadt Osteuropas, da kann es einem eher so gehen, dass man den Eindruck hat, man ist der einzige Christ, weil eben die meisten entweder irgendeiner anderen Religion angehören oder Atheisten sind. Und der Paulus war das hier wirklich. Er geht da ja alleine herum, alle seine Begleiter sind zurückgeblieben in Beröa. Sie kommen erst später. Und dann steht hier, er suchte zuerst die Juden auf, so wie es bei ihm üblich gewesen war. Einfach ganz pragmatisch aus dem Grund, da die Juden ja schon am meisten über Jesus Christus wussten. Nun, nicht über Jesus Christus direkt, aber sie kannten ja die alttestamentlichen Prophezeiungen vom Messias. Das heißt, er konnte sich direkt aufs Alte Testament berufen und ihnen anhand des Alten Testaments erklären, dass der Messias bereits gekommen ist und dass es Jesus Christus ist. Also deshalb wandte er sich zuerst an die Juden und an einigen Orten, wie zum Beispiel vorher in Beröa, ist das durchaus erfolgreich. Die Leute öffnen sich, sie hören zu, hier in Athen aber scheinbar nicht. Das Hauptpublikum, an das er sich dann wendet, sind eben die Athener, die noch nie was vom Alten Testament oder sagen wir minimal vom Alten Testament gehört haben, die relativ säkularisiert waren, die sehr stark ich-zentriert waren, egoistisch, individualistisch. Hier werden ja auch zwei der Philosophenschulen der damaligen Zeit uns genauer vorgestellt, die Epikureer und die Stoiker. Die Epikureer gehen auf Epikur zurück. der in Athen wohnte, ein Privathaus besaß, aber sich da dann eine Philosophie entwarf und sagte, lass die ganze Welt Welt sein, das stresst nur, sondern ziehe du dich zurück in deinen schönen Garten, mach dann die Türen zu, lade deine Freunde ein, diskutiere mit ihnen und ess und trink und lass dir gut sein. Und in gewisser Weise ist dieser Epikurismus, also das heißt, sich zu besinnen auf so das kleine, eigene, persönliche und sich nicht mehr mit den großen Fragen des Lebens und der Welt beschäftigen zu müssen, im Grunde genommen ist das auch ein Ansatz vieler postmoderner Menschen. Viele postmoderne Menschen fühlen sich vollkommen überfordert von den großen Fragen des Lebens oder von der großen Politik und deshalb ziehen sie sich ins Privatleben zurück. Meine Freunde, meine Familie und die ganze andere Welt, die bleibt draußen. Das interessiert mich alles nicht mehr. Und da bin ich glücklich. Das waren die Epikureer. Die Stoiker waren etwas anders. Man spricht ja heute noch von einer stoischen Ruhe und das ist wörtlich zu verstehen. Die Stoiker gingen davon aus, dass der Mensch unglücklich wird, wenn er Bedürfnisse hat. Am besten wird er deshalb bedürfnislos. Und das bedeutet, ich muss so stark in mir ruhen. Die Stoiker nannten das Ataraxias, diese innere Ruhe, diese vollkommene Unberührbarkeit, dass egal, was draußen um mich herum passiert, es betrifft mich nicht mehr. Und wenn ihr diesen Zustand erreicht habt, tatsächlich könnt ihr nicht mehr unglücklich werden. Nehmen wir an, ihr seid zu Hause und da sagt einer, gerade euer ganzes Vieh ist gestorben. Ja, wenn dir alles Äußere egal ist, dann sagst du, na und, macht nichts aus. Und dann sagt er, deine Frau hatte gerade einen tödlichen Unfall. Nun, das macht nichts, suche ich mir eine neue. Dein Haus ist abgebrannt. Nun, dann schlafe ich halt draußen. Nicht? Also, ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt oder euch hineinversetzen könnt. Die Stoiker dachten halt, alle unsere Bedürfnisse, alles, was wir haben wollen, das macht uns unglücklich. Wenn wir nichts mehr haben wollen, wenn uns alles egal ist, dann können wir nicht mehr unglücklich werden. Irgendwie eine Logik steckt auch darin, aber naja, man muss erstmal bis dahin kommen und ob das wirklich lebenserfüllend ist, ist noch eine ganz andere Frage. Also das waren zwei wichtige philosophische Schulen zur damaligen Zeit in Athen äußerst populär. Und jetzt kommt da der Paulus. Der hatte zwar auch studiert, nämlich an zu Füßen Gamaliels, hat er Judentum studiert. Dann war er noch in der Schule Gottes. Wir lesen ja im Galaterbrief, dass er 14 Jahre in der Wüste in Arabien war und da von Gott vorbereitet worden ist. Aber er war nicht geschult in griechischer Philosophie. Und jetzt kommt er dahin und erzählt den Menschen von Jesus Christus, von der Erlösung, von der Auferstehung der Toten. Wobei, wenn wir genau hinschauen, fällt uns bei der Predigt von Paulus hier auf, dass er in seiner ganzen Predigt keinen einzigen Bibelvers nennt. Ich weiß nicht, wenn ihr das mal durchseht. Jetzt ist ja die Frage, woran messen wir, ob eine Predigt biblisch ist oder nicht? Manche meinen ja, das ließe sich daran festmachen, wie häufig die Bibel zitiert wird. Wenn ihr das wirklich glaubt, dann müsst ihr zu den Zeugen Jehovas gehen. Denn bei den Zeugen Jehovas ist es so, nach jedem Satz steht ein Bibelvers. Allerdings meistens ein vollkommen verdrehter. Wenn du ihn dann liest, dann denkst du, ja, was hat denn das mit dem zu tun, was sie da geschrieben haben? Aber sie meinen, sie müssten jeden Satz in ihrem Wachturm mit einem Bibelvers belegen. Und ist das deshalb biblisch? Nein. Waren die Pharisäer biblisch, weil sie andauernd das Alte Testament zitiert hatten? Nein. Sondern hier merken wir, natürlich braucht es die Kenntnis des Alten und Neuen Testaments, dann braucht es aber auch noch die Weisheit, sie so einzusetzen, wie sie für den Moment angemessen ist. Und hier hat Paulus bewusst nicht aus dem Alten Testament zitiert. Aus dem Neuen selbstverständlich auch noch nicht, weil das war ja noch gar nicht geschrieben. Aber aus dem Alten Testament hat er hier nicht zitiert, im Gegensatz zu den Juden, weil ja sein Publikum das Alte Testament gar nicht kannte. Deshalb, wenn er gesagt hätte, wie hat der Prophet Jesaja gesagt, dann hätten da alle gestanden und gesagt, bitte, wer hat was gesagt? Und wieso hat das irgendeine Bedeutung für mein Leben? Das heißt, man musste Leute ja erstmal dahin bringen, dass sie merkten, das Alte Testament hatte irgendeine Bedeutung für ihr Leben. Und das war eben noch nicht so weit. Also knüpft Paulus hier an das, was sein Publikum eben schon wusste. Sie ahnten, es gibt einen Gott, der hinter allem steht. Sie ahnten, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Sie sehnten sich nach diesem Kontakt zu Gott und so weiter. Und genau das greift er auf und da sagt er, und diesen Gott, den predige ich euch. Und dieser Gott kann eben nicht in irgendeinem steinernen Tempel sein. Und er ist auch nicht in irgendeinem kostbaren Gottesbild, was da steht, sondern dieser Gott ist eben überall. Der ist unsichtbar. Der kann auch in dir wohnen. Und genau das beschreibt er. Und interessanterweise zitiert Paulus in seiner Predigt zwar keinen alttestamentlichen Bibelvers, aber er zitiert zwei griechische Philosophen. Denn da steht ja, so haben eure Dichter gesagt. Und dann hat er zwei Zitate von diesen griechischen Philosophen, weil die scheinbar auch etwas gesagt haben, was ganz klug war und was durchaus auch zum christlichen Glauben passt. Und das war für seine Zuhörer eine Autorität. Da haben sie dann genickt und haben gesagt, ja, diese Philosophen kennen wir, die stimmen. Ja, wenn die das sagen, ja, vielleicht hat der Paulus dann auch recht. Und das war ja genau die Absicht, die er damit gehabt hat. Und dann merken wir, kommt es allerdings auf Punkte, die sie sich gar nicht haben vorstellen können, nämlich auf die Auferstehung der Toten. Übrigens, das geht ja heute vielen Leuten auch so. In Deutschland ist das so, dass die Mehrzahl der Mitglieder der evangelischen Kirche nicht daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Nach jüngsten Umfragen sind es etwa 20% der Kirchenmitglieder der evangelischen Kirche, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Also umgekehrt 80% nicht. Die würden heute dann genauso lachen darüber, wenn der Paulus anfangen würde zu predigen. Und so ähnlich waren die Menschen damals auch. Realisten, naturwissenschaftlich gebildet, logisch, stimmig. Ja, hast du schon mal jemanden aus dem Grab raussteigen sehen? Also ich nicht. Ich war schon auf einigen Beerdigungen, aber da blieb Tod tot. Ich habe noch keinen gesehen, der da rausgekommen ist. Nun, das heißt ja nicht, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nur, wenn jemand lediglich von seiner eigenen Erfahrung ausgeht, dann müsste er den Eindruck haben, nein, das gibt es nicht. Und Paulus predigt davon. Und natürlich denkt er hier zuerst einmal an die durch viele Zeugen beglaubigte Auferstehung von Jesus Christus, von der er selbst schreibt, dass über 500 Personen bezeugen können, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Und hier merken wir, da scheiden sich die Geister. Die einen fangen an zu spotten und denken, wie kann jemand so einen Unsinn reden? Und die anderen sind interessiert und von zweien lesen wir sogar, dass sie sich bekehrt haben. Hier ein Beispiel der Predigt von Paulus in einer postmodernen Gesellschaft. Nun, natürlich postmodern vor 2000 Jahren, aber die viele Züge trägt von dem, was heute die postmoderne Gesellschaft ausmacht. Und ich glaube, dass wir anhand dieses Textes einige Dinge herausfordernd lernen können, wo wir sagen können, so sollten wir es auch machen, wie der Paulus das gemacht hat, angesichts dieser Herausforderung. Ich möchte aus diesem Text drei Punkte nennen. Und der erste Punkt ist, ärgere dich über die Abgötterei. Ärgere dich über die fremden Religionen. In der Postmoderne werden wir nämlich dazu erzogen, gleichgültig zu sein. Da sagen wir, naja, du bist Buddhist, auch in Ordnung. Du bist Hindu, super toll, mach das ruhig weiter. Du bist Esoteriker, toll, erzähl mir mal ein bisschen, wie das läuft. Und dann, wenn wir dran kommen, dann dürfen wir auch sagen, dass wir Christen sind und finden das auch alle toll. Aber genau das tut Paulus nicht. Paulus geht hier nicht dadurch als Sightseeing durch die Stadt und dann sagt er, oh, toll, super, dieses hier und das und bete ich vielleicht mal da und höre mir das an, sondern wir lesen da, also die Luther-Übersetzung übersetzt das dann so, es ergrimmte in ihm sein Geist. Also wir können es auch sagen, der ärgerte sich total, er regte sich auf. Und zwar erregte sich nicht auf, weil er gedacht hat, warum hören die nicht auf mich, sondern er regte sich auf, weil er wusste, dass da Menschen in die Irre geleitet werden. Menschen, die eigentlich auf der Suche nach Gott sind, werden mit etwas Zweitbestem abgespeist. Mit irgendwas, was vielleicht kurzzeitig mal inneren Frieden geben kann, aber dann letztendlich leer zurücklässt. Und diesen Ärger brauchen wir immer wieder neu. Denn wenn wir den nicht haben, dann kommen wir ganz schnell in Gleichgültigkeit. Ganz schnell reagieren wir hinterher vielleicht wie die Epikurier oder Stoiker. Dann reagieren wir auch als Christen so. Komm, lasst uns heute Nachmittag grillen und morgen Nachmittag auch und lasst uns einen schönen Tag haben. Aber die Menschen, die um uns herum verloren gehen, an die gewöhnen wir uns. Die sind ja immer da und die gehen ihren Weg. Das ist schon postmodernes Denken. Und zwar postmodernes Denken entgegengesetzt dem, was wir hier in der Bibel haben. Wie häufig geht es uns so, dass wenn wir durch die Stadt laufen oder wenn wir da irgendwo sehen, dass Menschen irgendwelchen anderen Sachen nachgehen, dass es uns ergrimmt. Und dieses Ergrimmen führt bei Paulus ja nicht dazu, dass er alles kurz und klein schlägt. Da dass er ein wutverzerrtes Gesicht hat, Speichel ihm aus dem Mund spritzt und er dann das Schwert herausholt, nicht? Also so irgendwie wie ein Taliban oder ein IS-Kämpfer im Islam, das ja gerade nicht. Sondern bei ihm weckt es dann den Wunsch, diesen Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Und das, obwohl die eigentlich erstmal gar kein Interesse haben. Obwohl er ganz genau weiß, dass die ihn hinterher auch auslachen werden. Und trotzdem tut er es, weil ihm diese Menschen am Herzen liegen. Die Postmoderne erzieht uns zur Gleichgültigkeit und nennt Gleichgültigkeit Toleranz. Aber im Grunde genommen ist es ja gar keine Toleranz. Im Grunde genommen ist es eben auch keine Akzeptanz, sondern im Grunde genommen ist es Gleichgültigkeit. Ich habe meinen Weg gefunden, bin einigermaßen zufrieden damit, du hast deinen Weg, okay, lass uns Frieden schließen, jeder bleibt bei seiner Sache. Und genau das können wir in einer postmodernen Welt eben nicht tun. Da können wir nicht einfach Ja sagen dazu, sondern betet darum, dass ihr diesen Grimm bekommt, diesen Ärger bekommt. Wie gesagt, nicht den Ärger auf die armen verführten Menschen, sondern den Ärger darauf, dass diese Menschen verführt werden und dass ja letztendlich da auch eine Strategie des Teufels dahinter steht, der die Menschen von Gott wegziehen will, um sie mit irgendetwas abzuspeisen und dass sie dann in der ewigen Trennung von Gott landen. Und da sollten wir diesen Ärger spüren, da sollten wir merken, das ist schlimm, das ist nicht gleichgültig, das ist auch nicht positiv, indem wir das stehen lassen, sondern da sind Menschen, die gehen verloren, die sind sinnlos in ihrem Leben, was sie führen. Und da würde ich euch sagen, orientiert euch an Paulus, seid ab und zu mal richtig entrüstet. Aber ihr müsst es nicht jedem zeigen nach außen, aber innerlich entrüstet. Warum? Weil das häufig die Kräfte freisetzt, dass wir auch was unternehmen. Dass wir sagen, da muss ich was verändern. Meistens ist es so, dass das, was uns ärgert, viel mehr herausfordert, als das, wo wir sagen, ist ganz gut. Das, was ganz gut ist, haken wir ab und gehen zum Alltag über. Aber das, worüber wir uns ärgern, das setzt Kraft und Energie frei. Und genauso ist bei Paulus hier auch. Und bei ihm führt es dazu, dass er eben nicht über die Leute schimpft, sondern zu ihnen hingeht und sich überlegt, wie kann ich denen denn jetzt am besten erklären, was sie eigentlich brauchen. Und hier können wir die zweite Sache von Paulus lernen, nämlich, wenn du Menschen erreichen willst, ist es eine schlechte Strategie, sie zu beschimpfen. Manche tun das. Ich weiß, es gibt auch einige christliche Traktate, zum Beispiel in Deutschland, in katholischen Gebieten wird ja Karneval gefeiert. Nicht? Und dann hatte ich da mal jemanden besucht, hatte nicht bei der Feier teilgenommen, aber am Bahnhof kam ich gerade aus dem Zug und dann drückte mir ein wohlmeinender Christ ein Traktat über Karneval in die Hand. Und dann fing das ungefähr so an. Du Heuchler, der du dem Satan dienst, erkenne endlich, in Wirklichkeit willst du hier nicht nur deinen Spaß, sondern du willst die Sünde und so weiter und so weiter. Nun, möglicherweise ist das ja sogar wahr. Aber wenn ihr euch jetzt mal in einen normal durchschnittlichen Deutschen hineinversetzt, der es in die Hand bekommt, wie sehr wird er wohl hinterher sagen, oh super, kann ich mit dir in die Gemeinde kommen? Nun, ich glaube, die meisten werden das wutentbrannt in den nächsten Mülleimer hineinwerfen und wollen davon gar nichts mehr wissen. Oder ein anderer motivierter Christ ist mir in Stuttgart begegnet. Ich war dort in einer Gemeinde eingeladen, hatte am Abend noch etwas Zeit, ging durch die Stadt und dann tauchte plötzlich ein Christ auf mit grimmigem Gesicht, mit glühenden Augen und einem großen Plakat, was er vor sich herhielt. Und da rief er, er stellte sich dann vor jedem der Restaurants, am Abend in der Innenstadt sind viele Restaurants offen, die Leute sitzen draußen und essen und trinken. Und dann stellte er sich davor und hatte dann gerufen, ihr kommt alle in die Hölle, ihr kommt alle in die Hölle. Und dann ging er zum nächsten Café, ihr kommt alle in die Hölle. Ich habe hinterher gehört, was die Leute da so geredet haben. Ich habe keinen gehört, der irgendwie offen gegenüber dem christlichen Glauben war. Sondern die meisten haben sich gedacht, was ist das für ein religiöser Spinner? Muss der vielleicht irgendwo eingewiesen werden? Manche waren doch etwas mitleidig, nicht? Und andere waren verärgert. Nun, möglicherweise hat der Mann ja sogar recht. Nun ist nur die Frage, geht es lediglich darum, dass wir Recht haben oder geht es darum, dass wir die Menschen gewinnen für Jesus Christus? Und das dann auf einer ganz anderen Ebene. Hier können wir von Paulus lernen. Wie fängt er denn an? Fängt er erstmal an, die Athener zu beschimpfen? Ihr Abgötter, da ihr müsst eure Tempel alle erstmal zerstören. Überhaupt, was für einen Gott betet ihr denn da an? Nein, sondern er fängt positiv an. Wundert uns ja vielleicht. Er geht dann dahin und sagt, boah, seid ihr fromme Leute. Ich habe ja hier eure ganzen Tempel gesehen. Ihr bemüht euch ja richtig, Gott zu finden. Und dann habe ich sogar einen gefunden und dann kommt dieser Altar von dem unbekannten Gott und dann knüpft er daran an und erklärt dann die biblische Botschaft. Und wir merken, dann hören die Leute zu. Die holen ihn sogar mit auf den Areopag. Das musst du uns noch mehr erklären. Am Ende gibt es immer noch einige, die ablehnen, vollkommen klar. Aber Paulus nimmt hier nicht den Weg der brutalen Konfrontation, des Beschimpfens des anderen in der Hoffnung, dass der dann umkehrt und wie ihr vielleicht an eurem eigenen Leben, spätestens an dem Leben eurer Kinder merken werdet, wenn eure Kinder was falsch machen und ihr sie so richtig heftig beschimpft, meistens sind die nicht sehr offen, sondern dann sind sie häufig eher verärgert, manchmal wollen sie sich verteidigen oder sonst etwas, weil das in uns als Menschen drinsteckt. Und letztendlich kommt es ja darauf an, dass ein Umdenken stattfindet, was die Bibel Metanoia nennt, eben Umdenken, Umorientieren. Das ist das eigentliche Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir mal endlich wieder Dampf abgelassen haben, dass wir dem anderen mal endlich wieder gezeigt haben, wo er steht und wie recht wir haben und wie unrecht der andere hat. Manchmal müssen wir das eher runterschlucken dabei, weil darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass der andere bestmöglich versteht, worum es eigentlich geht im christlichen Glauben. Und das macht Paulus hier eben auf eine ganz andere Strategie. Also lernt von Paulus, beschimpft nicht die Ungläubigen oder überfordert sie mit dem, was ihr ihnen weitergebt, sondern versucht anzuknüpfen an das, was sie schon wissen und darauf aufzubauen, um dann zu dem zu kommen, was uns eigentlich im Glauben ganz besonders wichtig ist. Und dann am Ende, seid nicht frustriert, wenn nicht alle begeistert sind. Das ist ja gerade bei denen, die in der Gemeinde aktiv sind und das seit vielen Jahren, da ist immer die Gefahr der Frustration. Also zumindest kenne ich das in Deutschland so. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und du denkst, jetzt passiert etwas. Also ich muss ja noch sagen, so als junger Prediger, naja, da war ich eben dann auch noch etwas dumm in der Hinsicht oder hatte zu viel erwartet. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mich richtig gut vorbereitet, die ganze Woche intensiv daran studiert und mir sind geistliche Wahrheiten ganz wichtig geworden. Da habe ich mit Begeisterung die Predigt gehalten und jetzt habe ich gedacht, dann wird ein Raune durch die Gemeinde gehen und es wird eine innere Umkehr da sein und alle sind begeistert. Und dann war der Gottesdienst vorbei und es war gar keine große Reaktion. Und dann war ich richtig enttäuscht. Nun, und so ähnlich kann es euch ja manchmal auch gehen. Also wenn ihr Predigten haltet und hinterher tatsächlich immer die große Umkehrwelle auslöst, dann seid gesegnet, das ist super. Aber in vielen Fällen wird das halt nicht so sein. Weder wenn ihr zu dem Ungläubigen sprecht oder Andersgläubigen, noch wenn ihr in der Gemeinde sprecht. Warum? Weil Veränderung meistens eine langwierige Angelegenheit ist. Das ist nicht nur eine kurze Emotion, sondern Gott muss ja erstmal unsere eigene Denktradition über Bord werfen, verändern, dass wir offen werden für was Neues. Und das dauert bei manchen Menschen ziemlich lang. Und hier müssen wir einen langen Atem haben. Deshalb seid nicht frustriert, der Paulus war es ja auch nicht. Er hat gar nicht irreal damit gerechnet, dass jetzt der ganze Areopag tanzt und sich alle bekehren und sie gleich eine Gemeinde dort aufmachen, sondern er war schon damit zufrieden, dass hier zwei Leute lesen wir, vielleicht waren es noch ein paar mehr, zwei werden namentlich erwähnt, dass die umkehren. Und hier müssen wir vertrauen darauf, dass Gottes Wort auch heute noch zur Umkehr führt. Nur vielleicht nicht die großen Massen, sondern die Menschen, die er vorbereitet hat. Immerhin, hier werden zwei Beispiele genannt. Einer, der zur Oberschicht gehörte. Da steht, das war einer der Vorsitzenden des Areopags, also ein ganz kluger Mann, ein angesehener Mann der Stadt. Und das andere, die Damaris, das war eher eine einfache Frau. Also hier, Gottes Wort trifft sowohl den ganz Intellektuellen, den, der viel von sich hält und der eine große Stellung innehat, und er trifft auch die einfache Person. Ich glaube, dass wir auch das lernen können und dass hier in diesem Bericht einiges drinsteckt, was wir für uns heute gebrauchen können angesichts der Postmoderne, in der wir leben. Nun, ich möchte jetzt ein paar weitere Punkte nennen, die nicht direkt in diesem Text stehen, aber die mit unserem Thema zu tun haben. Ein erster ist, wir müssen die Realität zur Kenntnis nehmen. Viele Christen haben in der Vergangenheit gelebt, so, wenn sie alle anderen Religionen ignorieren, dann sind die auch nicht da. Also vielleicht so ähnlich wie das kleine Kind, was die Hände vor die Augen hält und sagt, jetzt bin ich weg. Und manche haben das tatsächlich getan. Ich in meinem Haus, wir sprechen jetzt halt nur über den christlichen Glauben und dann gibt es nichts anderes. Und lange Zeit ging das auch gut. Nur das ist heute in der postmodernen Zeit eine Illusion. Wenn du das noch tust, wirst du scheitern an dir selbst und an den Angehörigen, mit denen du zu tun hast. Weil du musst nur irgendwo dein Smartphone rausholen. Und plötzlich merkst du, es gibt nicht nur Christen. Und selbst von den Christen gibt es ganz unterschiedliche Typen. Nicht? Also da gibt es dann Orthodoxe und Katholiken und Anglikaner und so weiter und so weiter. Aber nicht nur das, sondern es gibt Buddhisten und es gibt Muslime und es gibt Hindus und es gibt Shintoisten und Schamanisten und Animisten und so weiter und so weiter. Und wir nehmen das zur Kenntnis. Wir leben in einer pluralen Welt. Das zeigt uns die Postmoderne. Und das ist ja auch wahr. Und wir sollten das in erster Linie nicht ausschließlich als Bedrohung betrachten, die wir raushalten müssen, sondern zur Kenntnis nehmen, so ist es einfach. Und uns mit der Realität anfreunden und versuchen, das Beste aus dieser Realität zu machen. Es gibt manche Christen, auch manche Gemeinden, die versuchen, das so lange wie möglich zu ignorieren. Dass bloß niemand mitbekommt, dass es andere Religionen gibt. Aber umso schlimmer ist es dann, wenn insbesondere Jugendliche oder erwachsene Gemeindeglieder plötzlich mitbekommen, dass sie ja nicht allein auf der Welt sind. Und dann ist nämlich umso mehr die Frage, warum wurde uns das denn eigentlich verheimlicht? Ist da irgendetwas so Gefährliches oder Spannendes oder Gutes daran? Und vielfach sind dann junge Leute, die eben nicht mehr das Vertrauen auf die Gemeinde haben, sondern vielmehr auf den Internetprediger oder auf den Professor an der Universität vertrauen, weil der ist ja so weltoffen, dass er das einfach nennt. Und bei uns in der Gemeinde ist das dann gar nie thematisiert worden. Das kann schnell so wirken, als ob wir Angst haben müssten vor dieser Auseinandersetzung mit den anderen Religionen. Denn wir müssen uns dem irgendwo stellen. Insbesondere, wenn wir in einem Umfeld sind, wo eben nicht nur Christen wohnen, insbesondere wenn wir in einem städtischen Umfeld sind, einem akademischen Umfeld sind, dann werden wir damit konfrontiert. Also wir sollten das zuerst einmal zur Kenntnis nehmen. Es gibt andere Religionen und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist halt so in der Welt, in der wir leben. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde nämlich sagen, wir müssen anfangen, von anderen Religionen zu lernen. Also ich kenne manche in Deutschland, auch Christen, beispielsweise, wenn es um Muslime geht, dann gibt es nur Schimpfen. Nicht? Also das sind die alle Schlimmsten und Bösesten und so weiter. Häufig frage ich die, ja, hast du denn schon mal mit deinem Ali in der Nachbarschaft gesprochen? Und manchmal haben sie das, meistens nicht. Und wenn sie mit dem Ali gesprochen haben, dann sagen sie, ja, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, genau ist das da Problem. Man kann jetzt über Leute anderer Religion schimpfen und wenn du sie persönlich kennenlernst, merkst du, die sind meistens gar nicht so schlimm. Manchmal sind sie sogar besser als du. Also ich glaube, bei euch ist das ja noch etwas anders, aber bei einheimischen Deutschen ist beispielsweise die Gastfreundschaft eher etwas unterentwickelt. Also im Vergleich zu den meisten anderen Teilen der Welt. Ein Beispiel. Wir sind dann, ich hatte ein kleines Büchlein geschrieben über Weihnachten. Und dann sind wir in der Adventszeit zu jedem unserer Nachbarn gegangen. Also insgesamt etwa 50 Nachbarn in der Umgebung haben jedem ein kleines Päckchen Kekse geschenkt und eben das Büchlein geschenkt. Und die meisten hatten sich freundlich bedankt. Das ist typisch deutsch, nicht? Und dann kam da zu einem Nachbarn ein muslimischen Ehepaar. Und als wir in die Haustür gekommen sind, war das so, als ob die uns schon seit 2 Stunden erwartet haben. Sofort die Tür auf, oh, kommt herein. Und dann wurden wir ins Wohnzimmer gebracht und dann wurde aufgetischt. Und dann waren wir 2 Stunden im Gespräch mit ihnen. Die haben sich richtig gefreut, obwohl die gar nicht wussten, dass wir da kommen. Und da habe ich mir hinterher gedacht, das ist doch etwas, wo wir an Gastfreundschaft lernen können. Und wie gesagt, ich rede ja von Gastfreundschaft nicht, weil du deinen Bruder, Schwager, Cousin einlädst. Da würde ja Jesus sagen, ja, das tun die Heiden ja auch. Die feiern auch mit ihren Freunden. Nein, ich rede jetzt davon, dass du den Fremden einlädst, mit dem du eigentlich sonst gar nichts zu tun hast und mit dem Leben teilst. Davon rede ich. Denn diese Nachbarn waren nicht eng mit uns befreundet. Wir haben ja nicht mal ihren Glauben. Und jetzt will ich auch nicht sagen, ihr müsst alle Muslime werden. Nicht, dass ihr mich nicht missversteht. Ich will nur sagen, wir sollten die Größe haben, dass wir durchaus auch einmal sagen können, hier ist jemand, der hat zwar den falschen Glauben, aber in bestimmter Hinsicht können wir durchaus etwas von ihm lernen. Das wird der andere auch merken, ob wir ihn ernst nehmen oder ob wir ihn nur fertig machen wollen. Ja, wir können beispielsweise auch lernen, dass es in manchen anderen Religionen eine viel größere Ehrfurcht vor Gott gibt. Manchmal wundere ich mich in manchen Gemeinden, wie locker man mit Gott umgeht, wie Gott immer stärker in der modernen bzw. postmodernen Gesellschaft zum Kumpel von nebenan wird. Und dann bist du in manchen anderen Religionen und da merkst du, die Leute haben eine Ehrfurcht vor Gott. Und da würde ich sagen, oh, da können wir doch was von lernen. Oder die Disziplin, mit der viele Muslime 5-mal am Tag beten. Nun, häufig ist die Motivation falsch und das wird sie auch nicht retten, das ist ja klar. Aber wenn ich das Positive sehe, dann denke ich mir manchmal, wir könnten doch auch etwas mehr beten. Zumal wir ja zum wahren Gott beten, zumal wir wissen, das ist nicht nur ein Ritual, Dann ist die Frage, warum beten wir häufig so wenig? Abgesehen mal von einem kurzen Gebet morgens und vor dem Essen und vielleicht noch am Abend. Und eigentlich könnte das doch mehr sein, wo wir die Gelegenheit dazu hätten. Also was ich damit sagen will ist, wir sollten uns nicht zu kleinlich haben und durchaus auch mal genauer hinschauen, wo Menschen anderen Glaubens manche Dinge besser machen als wir. Und uns fällt kein Zacken aus der Krone, wenn wir dann von ihnen lernen und das auch benennen und sagen, das finde ich gut. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir alles übernehmen, dass wir alles gut finden, sondern dass wir genauso deutlich auch sagen können, aber hier lobe ich euch nicht. Also mit Worten von Paulus, nicht? Oder hier bin ich aber gar nicht einverstanden. Aber wir als Christen bilden uns hoffentlich nicht ein, in jedem Bereich der Welt die Besten zu sein und die Vorbildlichsten zu sein. Das wäre eher Hochmut. Und ihr wisst ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Also da sollten wir vorsichtig sein. Das Zweite, warum wir uns gut die anderen Religionen anschauen sollten oder die Menschen anderen Glaubens, ist, um einen Anknüpfungspunkt zu finden. Genauso wie Paulus es gemacht hat. Wir müssen ja irgendwo anknüpfen. Wenn wir nur mit vollkommen fremden Worten und fremden Gedanken kommen, die anderen nie gehört haben, dann verstehen die eben nicht, was wir sagen wollen. Und in einer Postmoderne, wo Menschen vollkommen andere religiösen Einflüssen ausgesetzt sind, müssen wir uns ein Stück weit auf sie einstellen, erst einmal zuhören, uns damit auseinandersetzen, um ihnen anhand von dem, was sie schon wissen, besser den Glauben an Jesus Christus erklären zu können. Also das heißt, ein bisschen Kenntnis haben, wie das im Islam läuft. Und zwar nicht nur bei den negativen Punkten, weil das möchten viele Christen gerne. Weil dann kann man sich schon besser fühlen, weil man es den Muslimen mal so richtig gegeben hat. Oder den Buddhisten oder sonst jemand. Nicht? Dann fühlt man sich ja schon besser. Boah, wie schlimm sind die. Das gehört ja auch mit dazu. Aber auch einmal versuchen, etwas neutraler das kennenzulernen, damit wir da anknüpfen können, da etwas nennen können, was sie positiv finden, was vielleicht positiv ist oder neutral ist, wie hier diese Sehnsucht nach einem unbekannten Gott bei den Athenern, und das ist ja nichts Böses, und da konnte der Paulus anknüpfen. Und deshalb, wir müssen uns damit auseinandersetzen, in dieser pluralistisch-religiösen Gesellschaft, was andere glauben, wie andere denken, nicht um das zu übernehmen, sondern um dann den Punkt zu finden, wo wir am besten auf Jesus Christus hinweisen können. Das ist da, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wir sollten nicht eine Abschottungspolitik betreiben, so zu tun, als wenn wir nicht darüber reden oder den anderen nur schlecht machen, dass dann die Herausforderung von selbst verschwindet, denn das tut sie nicht, sondern wir müssen sie ernst nehmen und uns dann auch damit auseinandersetzen. Und dann gibt es als nächstes diese Herausforderung von den einzelnen religiösen Strömungen der Postmoderne. Die hauptsächliche religiöse Strömung der Postmoderne ist das, was wir Esoterik nennen. Esoterik ist eine Patchwork-Religiosität. Der postmoderne Mensch will sich nicht für alle Zeiten festlegen. Er möchte sich auch nicht einfach nur einer Religion unterordnen. Sondern dann treffe ich in Deutschland beispielsweise Menschen, die sagen mir, ich bin zen-buddhistischer Christ. Und eigentlich denke ich mir, das ist ja vollkommener Quatsch. Das geht ja gar nicht. Denn Zen-Buddhismus vertritt Überzeugungen, die vollkommen inkompatibel sind mit dem christlichen Glauben. Das geht ja gar nicht zusammen. Aber für den postmodernen Menschen geht alles. Weil der mixt das zusammen, es ist auch gar nicht mehr die Frage, ist das logisch oder nicht. Es kann auch sein, wenn du den in 3 Wochen triffst, dass er seine Position wieder verändert hat. Das ist der typisch postmoderne Mensch. Vielleicht seid ihr mit dem momentan noch wenig konfrontiert, aber stellt euch darauf ein, der wird irgendwann auch nach Paraguay kommen. Und zwar in Gedanken, die Gedanken kommen dann zuerst und werden verbreitet. Und dann findet man das attraktiv. Denn der postmoderne Mensch geht ja in erster Linie von sich aus. Was empfinde ich? Und wenn ich etwas empfinde, dann ist das richtig. Ob das logisch ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und bei Religion will er in erster Linie auch eine Nutzanwendung. Der postmoderne Mensch fragt nicht so sehr nach Wahrheit, sondern er fragt danach, nutzt mir das? Deshalb übrigens ist ja gerade die charismatische Bewegung so erfolgreich, weil sie dem Menschen genau das verspricht, dem postmodernen Menschen, nach dem er sich sehnt. Denn warum soll jetzt einer Christ werden, weil er nicht mehr stehlen darf, nicht mehr lügen darf, sich nicht mehr scheiden lassen darf, ehrlich sein muss? Das ist ja alles wahnsinnig mühsam. Was bringt mir das denn? Dann sagst du, ja gut, du wirst auf Ewigkeit gerettet. Ja, aber die Ewigkeit ist noch lange hin. Der Mensch will hier und heute einen Vorteil haben. Und dann kommt er in eine charismatische Gemeinde und da wird erstmal ordentlich getanzt und Halleluja gesungen und du fühlst dich richtig gut. Da hast du schon mal einen Effekt davon. Das ist gut. Das will jeder. Jeder, der irgendwie langweilig im Alltag lebt, möchte mal ordentlich feiern. Und wenn du das sogar noch mit Gott machen kannst, umso besser. Und dann kommst du in eine charismatische Gemeinde und dann wird dir versprochen, du musst nur genügend glauben, dann wirst du immer gesund. Ah ja, super. Du brauchst kein Geld mehr auszugeben für den Arzt und nicht mehr für die Krankenversicherung und gesund sein will auch jeder. Und wenn du nur genügend glaubst, dann wirst du reich. Boah, wer will in einem armen Land nicht reich werden? Das ist einer der Gründe, warum diese Religiosität sehr stark boomt. Sie verspricht dem postmodernen Menschen genau das, was er sich ersehnt, nämlich hier auf der Erde einen persönlichen Vorteil. Irgendetwas, was mir das nutzt. Nun, das Problem ist manchmal, dass die Versprechungen eben nicht eingehalten werden. Dass eben auch in charismatischen Gemeinden die Menschen krank werden und sterben. Dass eben nicht alle reich werden, meistens nur der Pastor. Und da ist dann ein gewisses Problem, nicht? Aber gut, das merken die Menschen nicht sofort, das merken sie meistens erst nach einigen Jahren. Nicht? Das dauert dann eine gewisse Zeit. Aber hier wird genau Frömmigkeit angeboten, wie der postmoderne Mensch sie will. Ich habe etwas davon, es nutzt mir. Und deshalb wechseln postmoderne Menschen auch schnell. Wenn der Dalai Lama zu Besuch kommt und verspricht, jetzt bekommst du ewigen Frieden, und dann sitzt er da noch so in sich ruhend und lächelnd, dann denken viele, ach, probier es doch mal mit dem. Und dann kommt irgendein Schamane, der nimmt dich mit in die Schwitzhütte, damit du eben alle deine negativen Schlacken ausschwitzen kannst. Dann denkst du, verstehe ich zwar nicht, aber irgendwie nutzen wird es auch, probierst das aus. Und nachdem du aus der Schwitzhütte kommst, fühlst du dich auch ganz gut, also mache ich mal ein bisschen auf schamanisch. So ist der postmoderne Mensch. Der sagt nicht, ich entscheide mich ein für alle Mal für das, sondern ich probiere das mal aus. Schaut mal die Biografie der amerikanischen Top-Schauspieler. Die machen mal ein paar Jahre auf Kabbalah, nicht so ein bisschen jüdisch, und dann gehen sie mal meditieren in Thailand in einem Tempel, und dann werden sie auch mal christlich, und viele Christen freuen sich, boah, der hat sich bekehrt, aber schon 2 Jahre später ist von der Bekehrung nichts mehr zu sehen, weil derjenige postmodern ist und einfach alles irgendwie mal ausprobiert. Also das ist die Situation, in der wir da sind, und das ist auch das, was man Esoterik nennt, und das ist für uns natürlich eine echte Herausforderung. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, dass wir einerseits Menschen schon deutlicher vermitteln, was sie persönlich davon haben. Wie gesagt, nicht in einem wilden Wettbewerb mit allen anderen, immer höhere Versprechungen machen das nicht. Aber für den postmodernen Menschen ist es noch wichtiger, dass wir unserer Verkündigung deutlich machen, warum solltest du eigentlich Christ werden? Und zwar nicht nur logisch, sondern was ist das für dein Leben? Was bringt es für dein Leben? Nun, deshalb bekehren sich nicht alle, aber der postmoderne Mensch braucht so etwas, der sehnt sich danach, der sucht danach, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden auch damit rechnen müssen in der Zukunft, dass Menschen, die wir einmal gewonnen haben, nicht automatisch dabei bleiben. Ich weiß, in manchen christlichen Gemeinden ist das so, man missioniert und dann hat sich jemand bekehrt und jetzt denkt man, hat man die ganze Arbeit getan. Jetzt ist er dabei, jetzt weiß er, wie das läuft. Und dann gibt es postmoderne Menschen, die nach ein paar Jahren wieder gehen, weil sie sagen, war schön, die sind gar nicht dagegen, sondern war schön. Aber eben jetzt habe ich ein anderes Angebot, ein besseres, nicht? Und dann gehen sie wieder weg. Das ist der postmoderne Mensch. Das bedeutet für uns und unsere Gemeindearbeit, wir müssen auch Menschen, wenn sie sich bekehrt haben, viel stärker begleiten, immer sehen, wie da Entwicklungen verlaufen. Das bedeutet auch für die postmoderne Gemeindearbeit, dass wenn Menschen dazukommen, dass wir wahrscheinlich manche Ämter und Aufgaben kurzfristiger einbauen müssen. Also nicht sagen müssen, melde dich für die Jugendarbeit und in den nächsten 20 Jahren bist du da festgelegt. Das wird der postmoderne Mensch nicht machen. Der will sich nicht mehr als für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder höchstens 2 Jahre festlegen. Wir erleben das bei uns auch an der Bibelschule. Da gibt es regelmäßig Anfragen, können wir für euch auch für ein halbes Jahr kommen oder ein Jahr kommen? Nun, das häufig sagen wir auch ja und die Leute kommen und bleiben meistens 3 Jahre. Aber sie können sich von Anfang an nicht dafür entscheiden, weil so eine wichtige Entscheidung, wer weiß, was in einem Jahr ist, was könnte ich nicht noch alles machen? Ich könnte nach Südafrika fahren und da ein bisschen Urlaub machen, ich könnte ein freiwilliges soziales Jahr da machen oder ich könnte diesen Beruf und sonst etwas. Sich so festzulegen ist für den postmodernen Menschen sehr, sehr schwer, weil er ja so viel Auswahl hat. Und das gilt auch für die Religion. Und dem müssen wir ein bisschen Rechnung tragen, indem wir erklären, warum es sich lohnt, Christ zu sein, und zwar ernsthaft zu sein. Ganz wichtig von den postmodernen Menschen ist auch Authentizität, Echtheit. Das spielt für eine ganz wichtige Rolle. Nun, ob jemand wirklich echt ist, kann ja gar keiner sagen. Aber wir sollen uns zumindest bemühen. Einem postmodernen Menschen stößt es ab, wenn er merkt, da ist nur Äußerlichkeit. Da ist der Gottesdienst nur und das läuft alles ab und alle schauen grimmig dich an. Also zum Beispiel eine Nachbargemeinde bei uns. Ich schätze die Geschwister sehr, regelmäßig besuche ich sie. Und sie machen zum Beispiel ein ganz tolles Adventskonzert. Und jetzt zum letzten Advent hat meine Frau auch gesagt, komm, gehen wir doch mal dahin. Und da ich die Geschwister kenne, haben die mich auch alle freudig angelächelt. Und die singen super toll. Aber dieses ganze Adventskonzert schauen sie grimmig die Zuschauer an. Warum? Weil es ja ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit ist in ihrer Sache. Der normale, ungläubige Deutsche denkt, aber was will der von mir? Warum schaut er mich so böse an? Sie singen von der Liebe Gottes, aber kein Lächeln ist auf ihrem Gesicht zu sehen. Und da müssen wir sagen, der postmoderne Mensch liebt Authentizität. Und wenn du von der Liebe Gottes singst, aber ganz ernst schaust oder sogar böse aus seinem Blick schaust, dann bist du unecht, dann bist du nicht authentisch. Wenn du von der Liebe Gottes redest und es kommt jemand und will deine Hilfe und du blockst immer ab, nee, das will ich aber nicht, dann bist du für den Postmodern unglaubwürdig und du kannst noch so gut erklären, wie der christliche Glaube funktioniert, er wird dir nicht mehr glauben. In Amerika, in den USA und Kanada ist das einer der Gründe, warum nicht nur die postmodernen Menschen nicht gläubig werden, sondern warum viele Jugendliche die Gemeinde verlassen, in der sie groß geworden sind. Weil sie eben gelernt haben, als postmoderne Menschen in der Schule, im Studium, Echtheit ist wichtig. Und sie haben manchmal den Eindruck, in unserer Gemeinde ist doch gar keine Echtheit. Die Leute reden eines und sie tun was anderes. Fragst du sie in der Gemeinde, dann sagen sie, ich bin glücklich verheiratet und zu Hause schreien sie ihre Ehefrau an. Und dann sagt eben der postmoderne Jugendliche, nee, das brauche ich nicht. Und wenn ich eine Alternative habe, dann gehe ich halt woanders hin. Da, wo es mir echter zu sein scheint, authentischer zu sein scheint. Also für den postmodernen Menschen im Wettbewerb der Religionen geht es nicht nur darum, so laut wie möglich zu predigen, sondern es geht darum, auch mit Echtheit aufzutreten. Und da könnten wir ja als Christen durchaus punkten. Denn das ist ja genau das, wo Jesus uns auch aufruft. Jesus kritisiert ja besonders die Frommen seiner Zeit, die Pharisäer, weil sie Heuchler waren, weil sie besonders fromm reden konnten, aber weil sie nicht so gelebt haben. Und hier ist die echte Herausforderung, vor der wir immer wieder neu stehen. Das ist ja nicht, dass wir uns ein für alle Mal entscheiden, sondern dass wir uns immer wieder neu entscheiden dafür, ich will Menschen an meinem Leben Anteil geben. Ich will offen mit ihnen sprechen. Ich bin auch bereit, über meine Schwächen mit Menschen zu sprechen. Ich bin eben auch als Christ nicht schon der Perfekte. Denn die Menschen, zu denen ich spreche, wissen ja, dass sie selbst auch nicht perfekt sind. Und wenn sie in eine Gemeinde der Perfekten kommen, dann fühlen sie sich nur deprimiert. Und nach einer Zeit merken sie sowieso, das stimmt ja auch gar nicht. Also hier im Wettbewerb der Religion braucht es auch diese Echtheit zueinander. Nicht nur, dass wir da irgendetwas vormachen. Dann ein ganz wichtiger Punkt angesichts der Postmoderne ist natürlich die Mission überhaupt. Ein postmoderner Christ missioniert fast nicht mehr. Man hat auch neue Begriffe dafür erfunden. Einige Missionswissenschaftler reden dann von missional statt von missionarisch. Viele Missionswerke in Deutschland nennen sich auch zwischenzeitlich nicht mehr Missionswerke. Viele Missionseinsätze heißen nicht mehr Missionseinsätze, sondern sozialdiakonischer Dienst. Und das ist auch das, was sie machen. Ich habe mit einigen gesprochen, die haben mir dann gesagt, naja, wir spielen einfach mit den Jugendlichen.